Ich freue mich sehr, hier in Altötting zu sein. Es ist für mich das allererste Mal. Und ich komme mir schon ein wenig vor wie im himmlischen Jerusalem hier vor lauter Kirchen und vor lauter Glocken, die hier läuten. Leben in Schieflage. Wie werde ich ein barmherziger Mensch? Jetzt habe ich mir schon gedacht, ich muss diesen Vortrag heute so halten. Eben in Schieflage. Aber man hat mich aufgeklärt, also dass es doch nicht so, dass ich nicht die ganze Zeit über so bleiben muss. Obwohl eigentlich wäre es dem Thema angemessen. Nicht wahr? Denn ja, irgendwie sind wir alle doch schief, nicht wahr? Aber bevor wir in diese Schieflage einsteigen, möchte ich euch eine Verheißung vorlesen. Eine Verheißung, um das Wort Gottes in die Mitte zu stellen, unserer Betrachtung heute am Sonntagmorgen. In der geheimen Offenbarung des Johannes wird uns eine Prophetie geschenkt und eine Verheißung für das ewige Leben, für das himmlische Jerusalem. Und hier heißt es im 21. Kapitel ab dem Vers 3, eine laute Stimme ruft vom Thron her, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Eine wunderbare Verheißung aus dem Buch der geheimen Offenbarung. Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Ein wunderbares Bild der Zärtlichkeit. Ich war gerade jetzt eine Woche in Italien mit Schweizer Familien. Ich lebe ja zurzeit in Genf. Und da habe ich gesehen, wie das den ganzen Tag über so geht. Immer fällt jemand hin von den Kindern. Immer schreit eines. Immer kullern irgendwo die Tränen. Und dann kommen die Mütter und auch die Väter und wischen die Tränen ab vom Gesicht. Und das ist eine Geste, die so voller Zärtlichkeit ist, so voller Zuwendung des Stärkeren hin zum Schwächeren, um den Schwächeren an das Herz zu ziehen und durch die Liebe und durch die Anwesenheit und durch die Gegenwart zu trösten, dass ich immer an diese Prophetie denken muss. Denn so wird Gott uns an sein Herz ziehen. So wird Gott einst all unsere Tränen abwischen von unseren Augen. Die geweinten Tränen und die ungeweinten Tränen. Und wir leben aus dieser Hoffnung. Denn wenn die Apokalypse uns sagt, Gott wird unsere Tränen abwischen und es wird ewige Freude sein, denn was bleibt, wenn keine Tränen mehr sind, wenn keine Trauer mehr da ist, wenn keine Mühsal mehr da ist, wenn kein Tod mehr da ist, wenn keine Schuld mehr da ist, was bleibt dann über eigentlich? Also ich denke mir das immer für unsere abendländische Kultur, wir sind ja alle geprägt von Jammern und von Klagen. Ja, was bleibt denn dann über, wenn es das alles im Himmel nicht mehr gibt? Wie ist das mit unserer Einübung in den Himmel? Also jammern, denke ich, gehört dazu nicht. Auf jeden Fall, was übrig bleibt, ist Freude, ewige Freude. Und diese ewige Freude ist uns verheißen. Und diese Prophetie, ich lade euch ein, dass ihr diese Prophetie in euer Herz hineinnehmt heute. Dass ihr diese Verheißung annimmt. Ja, mir ist ewige Freude verheißen. Ich gehe auf ein Leben zu, wo ich mich ewig freuen werde, wo nur Freude übrig bleibt. Ungetrübte Freude. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, oder? So, man steht auf und es ist nur Freude. Beziehungsweise du musst gar nicht schlafen gehen, sondern es ist immer nur Freude. Es ist ein Leben in Fülle, in absoluter Fülle, absolute Freude. Danke. Das ist auch eine Freude. Und diese Perspektive dürfen wir, Brüder und Schwestern, nicht aus den Augen verlieren. Es darf uns der Himmel nicht abhanden kommen. Und diese Perspektive ist nicht Weltflucht, Fuga Mundi, sondern es ist unser Realismus im Glauben, dass wir darauf zugehen, auch gerade um die Verantwortungen in unserer Zeit auf uns zu nehmen, die Sendung, die uns anvertraut ist, aber auch das Kreuz, das wir zu tragen haben, und mit dem, was schief ist, in unserem Leben fertig zu werden. Im Himmel wird unser Halleluja, das wir singen, ein reines Halleluja der Freude sein. Auf Erden ist unser Halleluja immer ein Halleluja der Sehnsucht, wie Augustinus sagt. Und dieses Halleluja der Sehnsucht ist vermischt mit Tränen. Wenn die Prophetie sagt, Gott wird alle Tränen von den Augen abwischen, dann heißt es, dass es Tränen gibt. Und Tränen auch für ein christliches Leben. Ja, das endgültig neue Lied, von dem die Apokalypse spricht, ist angestimmt. Aber es müssen noch alle Leiden der Geschichte ausgelitten, aller Schmerz eingesammelt und dieses Opfer des Lobes eingebracht werden, um zu verwandelt werden in das neue Lied der ewigen Freude. Nun, wir Menschen sind zerbrechliche Menschen. Und ich möchte eigentlich weniger über die Schieflage sprechen, als über die Zerbrechlichkeit. André Malraux, ein französischer Staatsmann, Autor des 20. Jahrhunderts, Atheist, Agnostiker, je nach Periode seines Lebens, hat ein sehr dickes Buch geschrieben über seine Memoiren. Über 800 Seiten, müsst es nicht lesen. Das Interessanteste steht im Vorwort auf der ersten Seite. Alles andere kann man eigentlich zur Seite lassen. Auf dieser ersten Seite erzählt er von der Begegnung mit einem Bergpfarrer. Er war unterwegs in den französischen Alpen und dann kommt er in ein kleines Dorf und da trifft er einen Bergpfarrer und dann fragt er ihn provokant, ja, du in deiner Erfahrung als Priester, was hast du denn über den Menschen gelernt? Was hat deine Erfahrung als Priester dir vom Menschen zu verstehen gegeben? Und dann schaut ihn der Landpfarrer an und sagt, weißt du, ich habe vielen Menschen die Beichte abgenommen. Und ich weiß eines, großartige Personen gibt es nicht. Und das ist auch meine Erfahrung. Ich lebe zurzeit in Genf, mitten in einer wichtigen internationalen Großstadt. Wir haben im Herzen dieser Stadt eine Pfarre. In dieser Pfarre bieten wir jeden Tag einen Beichtdienst an, der angenommen wird und es kommen sehr viele Menschen. Es ist wie ein großes Ohr, Ohrwaschel, sagt der Österreicher, so ein großes Ohr mitten in dieser Stadt, wo die Hauptkrankheit Nummer 1 Einsamkeit heißt. Wie in den meisten unserer Großstädten und in den meisten unserer Gesellschaften, Einsamkeit. Und wenn ich so diesen Dienst tue, Tag für Tag und dort sitze und die Menschen empfange, dann muss ich dem zustimmen, was dieser Landpfarrer sagt. Bei aller, ja, auch Anerkennung der Größe des Menschen, des Erfindungsgeistes des Menschen, des Beziehungsreichtums des Menschen, all das, was eben groß und wunderbar und schön ist. Aber ich muss auch wahrnehmen, dass in einem jeden von uns eine unglaubliche Zerbrechlichkeit steckt und dass da eben sehr viel schief ist. Hört man mich noch ganz hinten? Schon? Ah, sehr gut. Weil das ist immer eine Konkurrenz jetzt mit den Glocken. Man hat mir gesagt, das ist alle 2 Minuten. Jetzt während dem ganzen Vortrag. Also ich werde einfach ein bisschen lauter sprechen, ne? Genau. Diese unglaubliche Zerbrechlichkeit des modernen und des postmodernen Menschen ist etwas, was mich sehr betroffen macht. Denn wir können hier eines wahrnehmen. Auf der einen Seite bietet uns unsere Gesellschaft heute ein Menschenbild an von Dominanz, Sicherheit, Selbstkontrolle, von Performance, von Qualität und Entfaltung der Fähigkeit, von Optimierung all unserer Reichtümer, einfach der perfekte Mensch. Irgendwo träumt unsere Gesellschaft heute davon, den Übermenschen eines Nietzsche zu realisieren. Und der wird präsentiert. Der wird präsentiert auf den Plakatwänden, der wird präsentiert in den Filmen, der wird präsentiert und alle wollen irgendwie so werden. Ein vollkommener Mensch. Ein Mensch, wo alles funktioniert. Wo es keine Defekte mehr gibt. Wo du dann vielleicht nicht einmal mehr eine Versicherung brauchst. Weil du weißt, Ja, wenn ich den anstelle in meiner Firma, ja, der wird nie einen Fehler machen. Der perfekte Mensch, davon träumen wir. Und der wird nach außen hin promoted, könnte man sagen. Und doch, irgendwie klappt das Ganze nicht. Mit der Optimierung, mit diesem wunderbaren Übermenschen, denn irgendwie merkt man, selbst die Besten, selbst die Schönsten, selbst die Stärksten, selbst die Begnadetsten sind zerbrechlich und können hinunterfallen und umfallen wie jetzt das Glas. Ich mache es euch jetzt nicht vor, weil ich habe es das alle schon gesehen. Obwohl irgendwie wäre es schon jetzt auch. Damit ihr das wisst, wie zerbrechlich wir sind. Ja? Genauso wie das Glas. Obwohl jetzt steht es noch da. Aber es braucht nur ein Kind vorbeikommen und ein kleiner Schubser und es liegt schon unten. So zerbrechlich sind die Gefäße, die wir sind. Wir sind zerbrechliche Gefäße, sagt Paulus. Ein jeder von uns. Die Frage ist, was machen wir mit dieser Zerbrechlichkeit? Wie gehen wir damit um? Wenn ich genau hinschaue, dann versucht die Geistesgeschichte und auch das religiöse Leben und auch das kirchliche Leben irgendwie diese Zerbrechlichkeit, diese Unvollkommenheit zu eliminieren. Und es gibt hier eine Tendenz, selbst die Gnade, selbst die Geschenke Gottes in diesem Optimierungsprogramm für sich selbst zu sakralisieren. Und zu sagen, ja, also jetzt ist super, jetzt habe ich Gott angenommen in meinem Leben, jetzt ist Jesus in mein Leben gekommen, jetzt kommt die Gnade Gottes in mein Leben und jetzt wird alles geheilt, jetzt werden meine moralischen Gebrechen endlich verschwinden, jetzt werden die Fähigkeiten, die ich in mir habe, entfaltet, jetzt werde ich einfach zu einem vollkommenen Menschen werden. Und dann bist du bekehrt und bist du ganz irgendwie so voll aufgeladen, wie so diese Puppen, wisst ihr, oder diese Autos bei den Kindern. So, und du, wumm, so. Nur das hört dann ziemlich schnell auf. Und irgendwie das Uhrwerk geht dann relativ rasch ab. Und dann bleibt es irgendwann stehen. Und du kommst wieder an den Punkt an, wo du vorher warst und sagst, na, Moment mal, jetzt bin ich Christ geworden, jetzt bin ich gläubig geworden, jetzt habe ich die Gnade empfangen und eigentlich bin ich noch immer ein armer Schlucker. Stimmt ja, oder? Ich meine, ich könnte jetzt noch österreichisch was anderes sagen, aber ich sage es nicht. Ja, aber dabei lachen wir über uns selber, das darf man nicht vergessen. Also, die Gnade ist nicht ein Programm der Vervollkommnung. Natürlich gibt es einen Teil der heilenden Gnade in uns. Und wenn wir Christus annehmen, wenn wir Gottes Gnade empfangen, dann werden wir heil, gewiss. Aber es wird nicht alles heil und es wird nicht alles verschwinden, sondern es bleibt Zerbrechlichkeit. Und ich weiß nicht, wie es euch hier geht, so wenn ihr dann nach Altötting kommt und dann seht ihr all diese wunderbaren Familien und diese wunderbaren Kinder und interessanterweise findet jeder immer nur den anderen wunderbar. Habt ihr das schon bemerkt? Also du schaust auf die Familie, mal wie wunderbar diese Mutter mit ihren Kindern umgehen kann. Du hast aber nicht gemerkt, dass die völlig genervt ist, ja, und irgendwie total am Limit schon, kriecht auf dem Zahnfleisch dahin, nur du merkst es nicht. Oder du sagst, wow, dieser Vater, wirklich unglaublich, wie der seine Ruhe bewahren kann da mit seinen 8 Kindern, der hat das alles irgendwie unter Kontrolle, überhaupt kein Problem, ja. Und dabei, du merkst gar nicht, wie der gerade träumt vom Segeln irgendwo in Griechenland, ja. Ich meine, stimmt doch, oder? So sind wir doch. Und dann schaust du so in die Runde und du vergleichst dich und dann siehst du den anderen beim Beten und sagst, wow, was der für eine Gnade hat und wie der betet, ja. Dabei ist er gerade dabei zu sagen, gut, jetzt mache ich wenigstens die Hände auf, dass ich wenigstens irgendwas tue, weil ich komm mir hier irgendwie so verloren vor unter all diesen Menschen hier. Also so geht es mir immer wieder. Ja. Erstaunlicherweise meint man immer, beim anderen ist das so wunderbar. Na eben, ich kann euch eines sagen, das ist eine meiner Erfahrungen als Priester, für die ich sehr dankbar bin. Dadurch, dass sich sehr viele Menschen einem Priester anvertrauen, in der Beichte, außerhalb der Beichte, macht man sich keine Illusionen mehr. Wirklich nicht. Über niemand. Über niemand. Ich garantiere es euch. Ich mache mir keine Illusionen über euch. Ich weiß so ziemlich genau, nicht im Detail, also so weit reicht das dann auch wieder nicht. Ich habe mich da nicht irgendwie informiert jetzt, wer das alles für Leute sind, die da hierher kommen nach Altötting und was ihre Probleme sind und so. Aber im Allgemeinen könnte ich sie euch aufzählen. Weil das sind nämlich dieselben für alle. Und wenn jemand zur Beichte kommt, dann könnte ich meistens die Beichte für ihn machen. Also ich könnte es schon aufzählen. Ja. So nach dem Profil, je nachdem, wer da ist, kann ich ihm ungefähr so 3/4, manchmal mache ich das auch, also so. Aber nein, ich sage es nicht laut, Nein, das nicht. Aber ich sag dann immer eines, nämlich, ja, ich auch. Wir haben einen französischen Eremiten gehabt, der unsere Novizen geformt hat und der ziemlich heiligmäßig war. Und zu dem wollten immer alle kommen und reden und er wollte seine Einsamkeit bewahren. Und dann haben alle Novizen als List gefunden, bei ihm beichten zu gehen. Das war die einzige Möglichkeit, um jeden Tag irgendwie mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und dann hat er sich neben dem Beichtenden auch hingekniet. Und wenn dann der Novize etwas gesagt hat, ja, ich war zornig auf meine Mitbrüder, hat er dann auch gesagt, moi aussi, also ich auch. Und ich war hochmütig, ich auch. Ich war so zerstreut beim Beten, ich auch. Und dann irgendwann wurde der Novize nervös. Denn was könnte da noch kommen? Unter Umständen sagt er dann etwas, was er dann nicht gesagt hat. Ne? Aber versteht ihr, was ich meine? Wir haben alle so eine unglaubliche Zerbrechlichkeit in uns und wir tun uns so schwer, das zuzugeben, und wir verbergen sie. Das gehört dazu zum gefallenen Menschen, dass er sich versteckt, dass er sich verbirgt, dass er vor allem nicht irgendwie nackt und bloß und entblößt vor den anderen dasteht mit seinen Schwächen. Es gibt in Frankreich einen herrlichen Komiker, den ich allen nur empfehlen kann, der heißt Gad Elmaleh, ein marokkanischer Jude, der darüber einen herrlichen Sketch gemacht hat. Also er jetzt nichts gegen blonde Menschen. Er hat nämlich nicht über blonde Frauen gesprochen, sondern über den blonden Mann. Und er hat den Blonden hingestellt. Er hat gesagt, blond ist hier nicht eine Haarfarbe. Also es hat wirklich nichts mit konkreten Menschen zu tun. Es ist nicht eine Haarfarbe, sondern ein Konzept, ein Lebenskonzept. Also der Blonde für ihn, das ist der Typ, dem alles gelingt, ja. Der steigt ins Flugzeug ein und hat nie Angst, ja. Und dabei du bist dort und sagst, oh lala, wenn das abstürzt irgendwie so, ja. Und dann die Kinder vom Blonden, die sind alle im Flugzeug schon da und tun schon im Malbuch anmalen und da geht kein Strich raus, ja, sondern da bleibt alles drin. Und du bist dort mit deinen Kindern und die malen überall, nur nicht drinnen, ja. Und dem Blonden, den gelingt alles, ja, und der, wenn er Skifahrt, dann ist das, sind das die perfekten Schwünge und du bist dort irgendwie mit Schneepflug ein bisschen schief, vor allem nach den einigen Stürzen bist du überhaupt schief, ja, so. Und er zeigt auf die Lächerlichkeit dessen, der meint, es ist bei ihm alles vollkommen. Und er zeigt in wunderbarer Weise auf, dass wir im Grunde genommen, dass es den Blonden gar nicht gibt, nämlich. Denn wenn man genau hinschaut, dann ist auch bei ihm sehr viel in Schieflage. Nun gut, jetzt beende ich mein Kabarett und werde etwas ernster, wenn es um die Zerbrechlichkeit geht. Mir scheint, dass wir uns alle sehr beeinflussen lassen von diesem Lebensentwurf unserer Zeit, der angepriesen wird, dass wir über alles Kontrolle einnehmen, dass wir Macht gewinnen über alles, über den Kosmos, über die Umwelt, über die Natur, über das Wetter, über unsere Psychologie, über unsere Psyche, über unseren Geist, über unsere Fähigkeiten, dass wir alles optimieren. So wie in einer super Firma. Auf totale Maximierung, auf Leistung, auf Effizienz sind wir gedrillt. Und deswegen wird die Kluft auch so groß. Also ich dominiere das Wetter jetzt leider nicht. Fangt es jetzt wirklich an zum Regnen? Seid ihr wetterfeste Christen, oder wie? Ja, sind die Altöttinger wetterfest? Naja. Ja, das gehört zur Zerbrechlichkeit einer Veranstaltung. Versteht ihr? Auch das. Du möchtest das kontrollieren, aber es geht nicht. Und meine Botschaft eigentlich heute Morgen ist ganz einfach. Dahinter gibt es eine große Weisheit. Zerbrechlich zu sein, verwundbar zu sein, schwach zu sein. Wenn du versuchst, diese Zerbrechlichkeit aus deinem Leben zu eliminieren, dann wirst du auch die Gnade Gottes und das, was du im tiefsten bist, aus deinem Leben eliminieren. Und ich möchte euch einladen, dass ihr heute eure Zerbrechlichkeit, eure Schwachheit mit all ihrer Entfaltung annehmt und vielleicht auswählt, dem zustimmt, dass das vielleicht gerade der Ort der Gnade ist. Der Ort, wo durch den Sprung des Gefäßes das Licht und die Liebe der Barmherzigkeit Gottes eindringt in euer Leben. Dieser Lebensentwurf der Effizienz und der Leistung und der Optimierung und der Maximierung, der ist bitte nicht dem Evangelium entsprechend, nicht der Bibel entsprechend. Das ist eine Ideologie, die aber alle wie die Luft und die Umweltverschmutzung, die kriegen wir gar nicht mit. Das ist in der Atmosphäre. Und wir nehmen dieses Klima auf und wir wollen irgendwie alle so toll sein, so tolle, schöne, starke Menschen. Aber Krankheit, Schuld, Schwachheit, Elend holt uns immer wieder ein. Da könnt ihr überhaupt nichts machen dagegen. Früher oder später kommt's. Und ich kann euch eines sagen, ich kenne viele Leute, zum Beispiel in Genf haben wir die hohe Finanzwelt, so die großen Top-Banker. Ich kann euch sagen, ja, denen geht's teilweise scheiße. Echt. Ich kenne einige Top-Models, weil sie gebeichtet haben nämlich. Die brauchen das auch. Soll ich euch was sagen? Die haben alle geheult. Wir haben alle geheult, weil es nämlich zwei Welten gibt. Die Welt vor der Kamera und die Welt, wenn sie dann alleine sind. Und noch dazu, gerade die schönsten Frauen denken ja immer, dass sie schier sind. Ist auch irgendwie so eine komische Angelegenheit. Die finden nämlich genau, also das war jetzt Österreich, das habt ihr nicht verstanden. Schöne Frauen haben oft die größten Probleme zu glauben, dass sie schön sind, sondern halten sich selbst für hässlich, eben wegen der schiefen Nase, weil die Achse der Nase nicht ganz genau gerade ist, ja. Oder weil eben genau da irgendwo eine Narbe ist oder weil, ich weiß nicht, also das, wir sehen das ja nicht einmal als Mann, nicht wahr? Das sieht ja überhaupt dann nur eine Frau. Ja, die haben oft die größten Schwierigkeiten, sich selbst anzunehmen. Ich kenne große Künstler, die einen riesen Erfolg haben und die ich backstage heulend gesehen habe, gesagt, ich will diese Clownerie auf der Bühne nicht mehr machen. Das bin nicht ich, das ist nicht ganz wahr, weil ich muss es machen, um mein Geld zu verdienen. Lasst euch bitte nicht täuschen von dem, was glänzt. Hinter all dem, was glänzt, ob das die Finanzwelt ist, ob das Showbusiness ist, ob das so die nach außen hin die wunderbaren Beziehungen sind. Hinter all dem, da ist überall ein Wurm drin. Überall. Ich kenne keinen Apfel ohne Wurm. Und der heilige Franz von Sales hat gesagt, die Würmer suchen sich die besten Äpfel aus. Ich meine, das würde ich auch tun, wenn ich Wurm wäre. Deswegen bitte seid doch etwas entspannter und nicht erstaunt darüber, dass gerade begnadete Menschen besonders angegriffen werden. dass gerade Menschen, die eine wichtige Sendung haben in der Welt und in der Kirche, ganz besondere Zerbrechlichkeiten haben. Das ist bitte nicht erstaunlich. Das gehört zum Programm. Nehmen wir Abschied von diesem Menschenbild des Übermenschen, eines Nietzsche, des starken Menschen, dem alles gelingt. Ich bin jetzt nicht da, um euch zu sagen, je elender ihr seid und je weniger ihr eure Qualitäten entfaltet und je dümmer ihr seid, desto besser ist es. Bitte nicht missverstehen, was ich sage. Ich denke, dass uns das sowieso so eingedrillt worden ist, dass wir gar nicht anders können, als ständig zu optimieren und als ständig zu perfektionieren. Das ist sowieso, wir sind sowieso 80-90% in unserem Leben nur damit konfrontiert. Aber wofür ich plädiere, ist diese Weisheit, die andere Seite zu integrieren in unsere Person. Und das scheint mir wahre Weisheit zu sein in unserer Zeit. Und dazu müssen wir zustimmen zu unserer Existenz, zu unserer Persönlichkeit, zu unserer Seele, zu unserem Charakter, eben zu dem, wie unser Leben ist, und aufhören, uns zu vergleichen, aufhören zu jammern, aufhören, uns ständig Sorgen zu machen, sondern hier auszubrechen aus diesem Gefängnis des Ich und uns zu lernen, gerade in unserer Schwachheit und Zerbrechlichkeit einem anderen zu öffnen. Und dort ist das Heil. Nur dort ist das Heil. Und deswegen möchte ich euch ganz kurz über einige Leute reden, von denen ihr sicher schon was gehört habt, nämlich Leute aus der Bibel. Denn wenn man schaut, wenn man die Bibel liest, dann merkt man, da gibt es nur schiefe Helden. In der Bibel gibt es keine geraden Helden. Es gibt überhaupt keine Helden eigentlich. Und wenn sie Helden sind, dann sind sie schief. Oder sie hinken, wie ein Jakob. Hinkende Helden, könnte man sagen. Haha, heißt es dann. Na, hihi. Hinkende Helden. Und ihr werdet sehen, ja, diese hinkenden Helden, die sind wie wir, oder wir sind wie sie. Es gibt in der Schrift, in der Heiligen Schrift, und es gibt in der Geschichte der Kirche und in unserer Kirche heute keine Übermenschen. Und bitte erwartet euch nicht, dass irgendwo ein Übermensch hier auftauchen wird. Den gibt's nicht in der Kirche. Deswegen brauchen wir ihn gar nicht eliminieren, weil er nicht da ist. Das ist eine Chimäre. Das ist ein Traum. Und der Traum vom perfekten Priester und der Traum vom perfekten Ehemann und von der perfekten Ehefrau und vom perfekten Kind und der Traum vom perfekten Papst und vom perfekten Bischof und von der perfekten Gemeinschaft. Ich möchte gar nicht dort leben, wo diese Leute sind. Das wäre viel zu anstrengend. Weil dann würde ich nämlich als einziger Unvollkommener dort sein. Und das kann ich euch sagen, das ist dann sehr mühsam. Und zweitens, dort, wo so viel Perfektion ist, ja, ich weiß gar nicht, ob da so viel Raum für Christus wäre. Aber darauf gehen wir nochmal später ein. Ich möchte euch nur vier Beispiele geben von der Heiligen Schrift. Vier der wichtigsten Persönlichkeiten meines Erachtens aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Nehmen wir zuerst mal Abraham her. Abraham ist der Vater des Glaubens. Der den Mut gehabt hat, auszubrechen durch den Ruf Gottes aus Ur in Chaldea, dem heutigen Irak, auszubrechen aus einer heidnischen Kultur, wegzuziehen aus seinem Volk, aus seinem Vaterhaus, aus all dem, was er erwirtschaftet hat. Er war schon 75, immerhin. Da hat man an und für sich schon, da setzt man sich zur Ruhe, da bricht man nicht auf als Pilger. Da sieht man die Größe des Abraham, der im Glauben ja eingeht auf diese Stimme Gottes, die ihn ruft, wegzuziehen in ein Land, das er noch nicht kennt, seine Sicherheiten aufzugeben. Also ein wunderbares Bild des glaubenden Menschen, des Pilger, der aufbricht. Herrlich, so beginnt der alte Bund, so beginnt der erste Bund in der Geschichte, in diesem Aufbrechen, in diesem Zurücklassen. Und da ist Abraham wirklich der Vater des Glaubens für uns alle. Und das ist das Erste, was sozusagen Gott hier hier tut. Er ergreift das Herz seines Vaters, denn das ist wie etwas, was korrumpiert worden ist von der Erbsünde. Die Vaterschaft und die Mutterschaft, das ist etwas, was wie rein geblieben ist. Die Liebe eines Vaters zu seinem Kind. Da greift er ein. Und Abraham, dieser wunderbare Mann im Glauben, der hat unglaublich moralische Schwächen. Er hat nämlich nicht die Kraft, zweimal hat er nicht die Kraft zu sagen, dass seine Frau ist. Sondern er gibt sie vor dem Pharao und vor einem anderen König aus als seine Schwester. Er lügt sie an. Und ja, diese Lüge ist eigentlich schon heftig. Jetzt stellt euch mal vor, mit eurer Frau, wenn ihr das so machen würdet. Ihr kommt dann nach Altötting und sagt, das ist meine Schwester, ja. Ich weiß nicht, was sie halten würde davon. Ist irgendwie nicht sehr edel, könnte man sagen. Also für einen Patriarchen eher eine schwache Vorstellung. Obwohl dieser Mann so einen starken Glauben hat, hat er eine sehr starke moralische Schwäche. Und der Glaube, unser Leben im Glauben, aus der Hoffnung und aus der Liebe, unser Leben aus der Gnade, macht nicht sofort unser moralisches Leben gerade. Die moralischen Schwächen, die bleiben durchaus. Gewisse verschwinden, aber andere bleiben. Das ist uns damit auch ausgesagt. Und es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Nur weil du jetzt an Jesus glaubst, heißt das nicht, dass deine moralischen Schwächen schon weg sind. Abraham, nehmen wir den David her. David ist der größte König in Israel. Der Mann Gottes schlechthin, Hirte, Dichter der Psalmen, König und Krieger. David heißt ja der Geliebte Gottes. Er hat so wunderbar begonnen in seiner Jugendzeit. Er hat den Goliath besiegt durch seinen Glauben, durch seine Furchtlosigkeit. Er ist der berühmteste König in Israel geworden. Aber David, trotz allem, hat furchtbare Dinge gemacht. Und ich kann mir vorstellen, was das heute für Schlagzeilen ergeben würde. Wenn du David übersetzt in modernen Journalismus. Denn die Geschichte mit der Bathseba und dem Uria, die ist schon heftig. Als König ist er nicht mehr wie in seiner Jugendzeit mit seiner Armee am Schlachtfeld, sondern er ist in Jerusalem geblieben. Und er spaziert zur Abendzeit in seinem Obergemach hin und her und sieht von der Ferne eine Frau, die gerade badet. Was fällt ihm ein, dem David? Er holt die Frau zu sich. Er schläft mit ihr, sie wird schwanger. So wie das halt so ist, ne? Naja, dann sagt sie, ich bin schwanger. Was macht er? Er holt den Uria von der Front und sagt zum Uria, er soll doch zu seiner Frau gehen, um die Sache zu kaschieren. Nur der Uria ist loyal. Er sagt, während meine Kollegen da an der Front sind, werde ich nicht bei meiner Frau liegen. Und er geht nicht zu seiner Frau. Und David merkt das. Am nächsten Tag macht er ihn betrunken, weil er denkt, ja, wenn er betrunken ist, dann wird er zu seiner Frau gehen. Er hat es zwar geschafft, ihn betrunken zu machen, aber er ist trotzdem nicht zu seiner Frau gegangen. Und am nächsten Tag wieder. Was ist die Schlussfolgerung des David? Er schreibt einen Brief an den General, an den Offizier an der Front und sagt, stell den Uria an den Ort, wo am heftigsten gekämpft wird, sodass er zugrunde geht. Und der Uria selbst hat sein eigenes Todesurteil dem Offizier überbracht, der hat ihn an diesen Ort gestellt und in der Tat haben die feindlichen Soldaten den Uria getötet. Und was macht David? Er holt Bathseba zu sich und sie wird seine Frau. Ich meine, stellt euch diese Geschichte einmal in der Bildzeitung vor. Mit den Headlines. Ich meine, das ist in der Bibel, bitte. Und das ist der große König David. Und es brauchte den Propheten Nathan, nicht den Nathan des Lessing, das ist ein anderer Nathan, sondern den echten biblischen Propheten des Nathan, der zu ihm kommt und durch ein Gleichnis ihm sein Herz offenbart. Und da wird David ganz wütend und sagt, ja, dieser Mensch, der verdient den Tod. Und Nathan sagt, du bist dieser Mensch. Du bist dieser Mensch. Und da sieht man wieder die Größe des Nathan, des David, der dann sagt, ich habe gesündigt. Er geht nicht auf in Selbstrechtfertigung und in Entschuldigungen und in Erklärungen, sondern vor Gott, er gibt es zu und er bittet zugleich um Vergebung. Das ist wieder die Größe des David. Ja? Hier sieht man, wie Größe und Zerbrechlichkeit bei David so nahe beieinander liegen. Aber David, obwohl er der große König und der große Held Israels ist, hat er unglaubliche Schwachheiten. Einmal ist es sogar so, dass er vor Saul auf der Flucht ins feindliche Heer übergeht und gegen das Volk Gottes kämpft, mit den Philistern. Also wenn man diese Geschichten liest, da denkt man sich, na eigentlich schaut es ja gar nicht so schlecht aus mit unserer katholischen Kirche. Bitte, wirklich, lest das Alte Testament, lest die Bibel, da drinnen werdet ihr viel Trost finden, dass ihr meint, ja eigentlich, so schlecht sind wir ja gar nicht. Nur ein Wort zu Salomo, ich meine, wie viele sind insgesamt Teilnehmer bei diesem Forum? 1800. 1800. Also ihr müsst euch vorstellen, König Salomon hatte 700 königliche Frauen und 300 Konkubinen. Das sind insgesamt 1000 Frauen in seinem Harem. Das ist eben zwei Drittel von hier, also von all den Leuten. Das ist alles ein Harem von Salomo. Könnt ihr euch das vorstellen? Der große König Salomo, der weiseste aller Menschen. Ich erfinde nichts, das steht alles in der Bibel, bitte. Und er ist der weiseste Mann gewesen seiner Zeit. Der weiseste König überhaupt. Am Anfang war er sich seiner Schwachheit bewusst, zu sagen, Herr, gib mir Weisheit, damit ich dein Volk gut regieren kann. Er wusste um seine Zerbrechlichkeit. Doch dann, als er dann an der Macht war, als er großen Reichtum besaß und diese vielen, vielen Frauen aus allen Herrenländern, die alle ihre Götzen mitgebracht haben, hat er seine Weisheit durch seine Wollust verloren. Man sagt das ja, das, was einen Mann korrumpiert, sind drei Dinge, Macht, Geld und Sex. Und es stimmt, ich sag's euch. Das ist etwas, womit kein Mann zurechtkommt. Mann, Geld und Sex, diese drei, sind die drei Hauptversuchungen. Und irgendwo bei Frauen ist es auch ähnlich, aber ähnlich, ein bisschen anders. Aber dazu gibt es ja Workshops das für die Frauen. Ich mache das dann über die Männer morgen. Also. Versteht ihr? Dieser weise König Salomon, der so gut begonnen hat, hat irgendwie sehr schlecht geendet. Als Götzendiener, als einer, der den Bund des Herrn verlassen hat. Leben in Schieflage, das sind ganz schiefe Gestalten in der Bibel. Und bei Paulus, kann man sagen, ist es auch nicht sehr viel anders gewesen im Neuen Testament. Denn Paulus hat dem Mord des Stephanus auch zugestimmt. Und auch nach seiner Bekehrung war er nicht der perfekte Typ. Und er selbst spricht davon, wie er den Herrn dreimal angefleht hat, den Stachel aus seinem Fleisch zu ziehen. Man weiß nicht genau, was das war. Die einen meinen, er hatte eine Krankheit wie Epilepsie. Andere sagen, er ist mit seiner Sexualität nicht zurechtgekommen. Gibt es alle möglichen psychoanalytischen Theorien darüber. Das will ich mal offen lassen. Und Paulus fleht den Herrn an und der Herr sagt zu ihm, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Das ist das große Prinzip in der Heiligen Schrift, in der Bibel, dass Gott immer mit der Schwachheit wirkt. Dass Gott nicht die Starken auswählt, nicht die Mächtigen auswählt, sondern die Schwachen auswählt. Nicht, weil er einen Kult der Schwachheit machen möchte, sondern weil er selbst durchkommen möchte und weil er ganz klar aufzeigen möchte, dass es um ihn geht und nicht um uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Schwachheit, unsere Zerbrechlichkeit bejahen. Die Gnade Gottes ist uns nicht gegeben, dass wir vollkommene Menschen werden. Die Gnade Gottes ist uns zuerst gegeben, dass wir an Christus gebunden sind und auch, dass wir einander brauchen, dass wir uns aufeinander stützen, dass wir lernen, einander aufzunehmen, anzunehmen, zu empfangen. Dazu ist die Gnade Gottes da. Und das wäre die Berufung der Kirche heute. Dazu müssen wir aber durch diese Tiefe durchgehen, wo wir selber uns annehmen in unserer eigenen Zerbrechlichkeit. Nur dann können wir Frauen und Männer Gottes werden. Nur wenn wir durch diese Dunkelheit durchgegangen sind, wenn wir hinabsteigen in den Abgrund unseres eigenen Herzens und merken, dass wir eigentlich zu allem fähig sind, sodass irgendwo man überhaupt nicht mehr überrascht ist, wenn man dann merkt, ja, da bei mir, da finde ich gar nichts anderes als Schwachheit und Unvollkommenheit. Was willst du sonst finden bei dir? Jesus hat mal zur heiligen Faustina gesagt, du hast mir noch nicht alles gegeben. Sie hat gesagt, ja Herr, aber was? Ich hab meine Ordensgelübde abgelegt. Ich hab dir alles geschenkt, mein ganzes Leben gehört dir. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Er sagt zu ihr, du hast mir noch nicht gegeben, was wirklich dein ist. Sie sagt, ja, aber ich habe ja nichts mehr. Was hab ich dir noch nicht geschenkt, Herr? Er hat gesagt, dein Elend. Du hast mir noch nicht dein Elend gegeben. Und dein Elend, das gehört wirklich dir. Das habe ich nämlich nicht. Ich habe kein Elend, aber du hast es. Du hast es mir noch nicht gegeben. Und dann hat sie gesagt, habe ich mich hineingeworfen in diesen Ozean der göttlichen Barmherzigkeit, selbst wenn ich auf dem Gewissen alle Schuld aller Verdammten gehabt hätte, hätte ich mich hineingeworfen in diesen Ozean der Barmherzigkeit mit der Gewissheit, dass der Herr mich umarmen wird. Und genau darum geht's. Damit wir durch diese Erfahrung, die wir selbst Gott gegenüber machen, dann so werden können füreinander. Das Projekt Kirche in der Absicht Gottes hat bitte kein anderes Ziel. Da geht's nicht, dass wir hier irgendwie eine triumphierende Kirche auf dieser Welt schaffen. Wenn wir Kultur schaffen können, so wie hier, dann ist das natürlich wunderbar und wunderschön. Das ist schon klar. Es gibt Nebenprodukte. Das ist nicht das Hauptprodukt. Das Hauptprodukt der Kirche ist, dass wir einander annehmen können in unserer Zerbrechlichkeit und dass wir füreinander zu einem Antlitz der Barmherzigkeit Gottes werden. Natürlich kann man das nicht erwarten, dass das immer gelingt in einer Masse. Deswegen sind die kleinen Gemeinschaften, die kleinen Zellen so wichtig, die Hauskirche in der Familie. Ja, Vater und Mutter sind das erste Antlitz der Liebe und der barmherzigen Liebe Gottes für die Kinder. Ich denke, wir müssen hier durchnavigieren zwischen einer Ideologie der Nulltoleranz, die hier heute angepriesen wird und auch in der Kirche Einzug erhält, sodass du nur vollkommene Leute anstellen kannst, sodass du nur mit vollkommenen Leuten irgendwie agierst. Das ist bitte nicht biblisch, ist völlig unbiblisch. Und deswegen, wenn ihr euch heute irgendwie gar nicht so toll fühlt und vielleicht nicht so, eigentlich gar nicht so zu passend zu so einem großen Treffen, weil ihr sagt, ja bitte, wer bin ich schon, ja? Und wenn du merkst, ja, dass du wirklich effektiv schwach bist und immer wieder auch hinfällst und sogar sündigst, und das regelmäßig oder ganz große Schwächen hast, dann würde ich dir sagen, bitte fühl dich herzlich willkommen. Wirklich. Eine Kirche, die solche Menschen nicht mehr annehmen und aufnehmen und auch anstellen kann, ist nicht mehr die Kirche Jesu Christi. Da müssen wir uns ganz klar sein. Und das ist die Gnade der Kirche. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch hüten vor der Selbstrechtfertigung und vor einem Laxismus, der sich selbst rechtfertigt durch alle möglichen Argumente, dass man eben ja, sich immer entschuldigt, ja, ich bin halt so, und dass man nicht jetzt das Angebot der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes annimmt, als etwas, was mich ja auch herausholt aus meinem Elend und das mich herausruft, wie Abraham. Ja, das Schiefe in der Bibel ist uns nicht gezeigt, damit wir alle schief bleiben, sondern damit wir merken, ja, Gott arbeitet auch mit Schieflage. Gott arbeitet mit schiefen Menschen. Gott arbeitet mit Zerbrechlichkeit. Und er schenkt gerade dort seinen Bund. Nicht, damit die Sünde dann noch größer wird und je mehr wir sündigen, desto besser ist es, weil dann kann die Gnade überfließen, wie Paulus sagt, sondern dass wir merken, ja, die Gnade Gottes, sie wird uns eben auch gerade dort gegeben, wo wir sündigen und wo wir schwach sind. Und das können wir tun, weil wir merken, dass Gott selbst zerbrechlich geworden ist, weil Gott selbst Lamm geworden ist, weil er zerbrochen ist am Kreuz. Das Antlitz des Gekreuzigten ist das Antlitz des zerbrochenen Gottes, am Bösen und an der Schuld des Menschen zerbrochenen Gottes. Wenn man sagt, Gott lässt das Böse zu, dann ist das nicht irgendwie so, dass er da so dann zuschaut und sagt, na schau, schauen wir uns mal das an, was das jetzt ergibt und so. Sondern er leidet daran, er zerbricht daran am Bösen. Das kostet ihm sein eigenes Blut, sein Herzblut. Deswegen können wir da nicht irgendwie so laxistisch dann dahin wursteln und sagen, ja, ist ja eh egal, wenn ich so bin. Nein, Gott will mich verändern, natürlich will er mich verändern. Aber die Grundzerbrechlichkeit, die wird immer bleiben, damit Christus in uns wohnen kann, damit wir gebunden sind an ihn. Und ich möchte euch sagen, das ist meine Erfahrung von 20 Jahren Mönchsleben. Ich habe lange Jahre versucht, meine Zerbrechlichkeit abzuschütteln. Wenn ich mir gedacht habe, ja, wenn das mal weg ist, ja, dann werde ich ein toller Mönch sein und dann werde ich ein guter Priester sein und dann werde ich das und das machen können. Erstens geht's nicht. Je weiter man voranschreitet, desto mehr kommt man drauf, wie zerbrechlich man ist. Und das Zweite ist, ich entdecke mehr und mehr, wie gerade dort der Ort der Gnade ist. Wie gerade dort Christus in mein Leben kommt und mein Leben verwandelt, mein Leben lichtvoll macht, beziehungsfähig macht, auch liebevoll macht, empfänglich für andere macht. Deswegen bejahe ich, wie Paulus sagt, meine Ohnmacht, meine Zerbrechlichkeit, Ängste, Verfolgungen und Nöte, damit die Gnade Gottes, die Kraft der Gnade und der Liebe Gottes auf mich herabkommt. Und ich möchte euch einladen, dass ihr das heute tut, ganz besonders, wenn ihr die Eucharistie empfängt, dass ihr euch lieben lässt, bis hinein in eure Zerbrechlichkeit und gerade dort. Und gerade dort wird eure Zerbrechlichkeit zur Chance werden, zur Gnade werden. Gerade dort wird Gott euch aussenden in diese Welt, die so zerbrechlich ist, so voller Tränen. Und ich denke, dann können wir Christen unsere prophetische Aufgabe wahrnehmen, schon jetzt ein Abbild dessen zu sein, der die Tränen abwischen wird von aller Augen. Wir Christen haben hier eine wunderbare Berufung und eine wichtige Berufung des Tröstens. Parakletos, Tröster und Beistand füreinander zu werden. Und dann wäre Kirche ein Stück weit im Sinne Jesu Christi auch in dieser Welt verwirklicht. Amen.